Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Gab es Bauhaus-StudentInnen, die vom NS-Regime ermordet wurden? Oder ehemalige am Bauhaus Studierende, die der SS beitraten? Mussten Bauhäusler im KZ zwangsweise Möbel und Schriften designen? Wer emigrierte wann? Und welche zerstörerische Gewalt entfalten rechtsradikale Ideologien? Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Ein hartes Thema für die 200. Ausgabe unseres Podcasts. Ja, wir haben mit der heutigen 200 Sendungen produziert. Und die Kuratorin des New Yorker Museums of Modern Art, Paola Antonelli, schreibt uns in ihrem Geburtstagsgruß, wir seien wirkliche Original Generators, die etwas ganz Neues geschaffen haben. Das freut uns natürlich sehr. Und zu den vielen Geburtstagsgrüßen gibt es in den nächsten Tagen auch noch einiges auf Instagram zu sehen und zu lesen. Nun also zum Bauhaus. Unser heutiger Gast ist Dr. Anke Blüm. Sie ist Kunst- und Architekturhistorikerin. Sie ist Spezialistin für biografische Netzwerke und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin am Bauhausmuseum in Weimar. Wir sprechen heute mit ihr über die von ihr, Elisabeth Otto und Patrick Rösler, kuratierte dreiteilige Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus in Weimar. Die Ausstellung ist bemerkenswert und hilft uns zu verstehen, wie die BauhäuslerInnen biografisch zusammenhängen, und sie informiert und illustriert, sofern das Forschungsteam Belege gefunden hat, über das, was mit den insgesamt etwa 1400 nachweisbaren Studierenden und Lehrenden später passierte. Vor allem geht es aber auch darum, wie das Bauhaus unterging. Das Gespräch zeigt uns, wie wichtig gerade heute die Auseinandersetzung mit den furchtbaren Entwicklungen im damals totalitär regierten Deutschland ist. Mit Anke Blüm spricht nun mein Kollege Georg Christoph Bertsch.
Ja, heute sind wir mit Frau Dr. Anke Blüm in Weimar verbunden. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit gefunden haben, miteinander zu reden.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das ist ganz selbstverständlich, weil das, was Sie hier hingestellt haben mit dieser Ausstellung im Katalog, das ist wirklich ein Gespräch wert. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, das ist heute der DDcast 200 und ein bisschen auch emotional bewegt bin ich, muss ich zugeben. Wir haben die Ausgabe 100 seinerzeit der schwarzen Designerin Taiyo Oshobu gewidmet, der hieß Color and Character. Und den heutigen 200. auch mit einem sehr wichtigen Thema widmen wir drei fantastischen Ausstellungen und diesem tollen Katalog und diesem tollen Thema. Ja, ich steige direkt mal ein mit diesem Ausstellungstrio. Das ist ein Ausstellungstrio, das heißt Bauhaus und Nationalsozialismus. Der Titel klingt ja selbsterklärend, aber dennoch, wie kam dieser vermeintlich einfache Titel zustande?
Es ist eigentlich seit langem ein Desiderat der Bauhausforschung, dieses Thema einmal genauer zu untersuchen. Zwar gab es 1993 schon einmal eine Tagung dazu, die ist aber nie in einer öffentlichen Ausstellung gemündet. Und damals hat selbst noch die Tagung und auch dann das veröffentlichte Buch große Wellen geschlagen. Damals haben sich dann Nachfahren aufgeregt und haben im Bauhausarchiv Leihgaben abgezogen. Also es war damals noch viel mehr ein Thema, was polarisierte, aufwühlte und für Verwerfungen sorgte. Und nun war es aber endlich an der Zeit, dieses Thema einmal umfassend und so sachlich und objektiv wie möglich anzugehen.
Das Bauhaus ist ja ein Gründungsmythos der Moderne und es gilt als Aufbruch und als Fanal vor allem einer vielfältigen Moderne. Und es hat ja eine ungeheure Bekanntheit, obwohl es als Institution keine zwei Jahrzehnte existierte. Wo ist eigentlich der Kern dieses Mythos?
Ich glaube, der Kern des Mythos liegt bereits im Ersten Weltkrieg, der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, dem Zusammenbruch der alten Ordnung und dieser Notwendigkeit, 1919 etwas ganz Neues machen zu wollen. Und mit Kunst, gemeinsamer Arbeit, Handwerk, Theorie, Diskussion, die Kunst zu revolutionieren, aber auch die Gesellschaft letztlich zu verbessern.
Matthias Wagner-Kahr, der Direktor des Museum Angewandte Kunst in Frankfurt, sagt ja, das Bauhaus sei das Labor der Moderne und das neue Frankfurt sei die Werkstatt der Moderne. Können Sie da mitgehen?
Ja, das sind erstmal so Schlagworte. Die Werkstatt war ja auch ganz, ganz wichtig als Begriff für das Bauhaus in Weimar, gerade für das Bauhaus in Weimar. Es ging noch viel stärker um die manuelle Handarbeit, um die Werkstätten, Buchbinderei, sogar noch Holzbildhauerei, Metallwerkstatt, Textilwerkstatt. Also den Begriff der Werkstatt kann man genauso gut mit dem Bauhaus in Weimar verbinden.
Die Ausstellungen und der Katalog sind ja eine Zusammenarbeit von Klassikstiftung Weimar, der Universität Erfurt und der University at Buffalo, New York. Wie kam denn diese Zusammenarbeit zustande?
Die Zusammenarbeit geht bereits auf das Jahr 2013 zurück. Da habe ich in einem Forschungsprojekt zum Bauhaus gearbeitet. Das hieß Bewegte Netze, Bauhausangehörige und ihre Beziehungsnetzwerke in den 30er und 40er Jahren. Initiiert war dieses Projekt von Professor Magdalena Droste in Cottbus. Also sie war damals Kunstgeschichtsprofessorin in Cottbus und ist erwiesenermaßen die Bauhausexpertin schlechthin. Und der Kommunikationswissenschaftler Professor Dr. Patrick Rössler in Erfurt. Und das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit gewesen. Deswegen haben wir seit 2013, Patrick Rössler und ich, gemeinsam einige Projekte zusammen gemacht. Unter anderem 2021 in Weimar die vergessenen Bauhausfrauen, Lebensschicksale in den 30er und 40er Jahren. Und das war letztlich dann auch eine Vorbereitung für diese große Ausstellung jetzt hier in Weimar. Und Elisabeth Otto kannte wiederum Patrick Rössler von einem gemeinsamen Projekt. Und wir haben uns als Dreierteam zusammengefunden. Und ja, es war eine wunderbare, harmonische und fruchtbare Zusammenarbeit.
Wenn man jetzt mal direkt auf die politische Dimension schaut, also der Titel des Aufsatzes von Ute Ackermann in ihrem Katalog heißt ja, es ist ein Jammer, dass man jetzt wieder kämpfen muss, statt zu arbeiten. Das erinnert mich tatsächlich eben auch an politische Debatten heute, dass man sagt, also, aber was bedeutet denn im Design kämpfen?
Naja, Gropius meint damit, dass man sich eben nicht auf die künstlerische Arbeit konzentrieren kann, sondern kämpfen muss um Finanzen, um Räume, um Studierende, um Lehrende und eben sich genau nicht um die Inhalte kümmern muss, wegen derer man angetreten ist. Denn in Weimar schlug dem Bauhaus ja von Anfang an ein großer Gegenwind entgegen. Bürgerlich konservative, ja sogar kann man sagen rechtskonservative Kreise hatten von Anfang an diese Gründung des Bauhauses mit Argwohn betrachtet und ja waren diesen ganzen Reformen nicht so aufgeschlossen gegenüber. Und da musste Gropius ungeheure Überzeugungsarbeit leisten, immer wieder zu kämpfen, um für die Existenz seiner Institutionen gerade zu stehen und weitere Förderungen zu erhalten.
Weil die Geschichte spielt ja in Thüringen. Also in Thüringen haben wir jetzt bei den Europawahlen sehr rechte Parteipräferenzen erlebt und Ministerpräsident Bodo Ramelow hat ja unterstützt die Ausstellung, wie er im Vorwort schreibt, mit allem Nachdruck. Er bezieht sich dabei auch direkt auf den Druck, unter dem die Demokratie heute widersteht. Hat Sie die aktuelle Politik in Ihrer historischen Arbeit auch beschäftigt?
Ja, also wenn man liest, dass bereits 1930 ein Nazi-Minister, der in eine erste Landesregierung in Thüringen mit aufgenommen wurde, einen Erlass veröffentlicht, der heißt mit Originallaut »Wieder die Negerkultur für deutsches Volkstum«, dann bekommt man natürlich das Grausen, denn mit einem solchen Erlass wurde die Kulturpolitik bestimmt, Theaterprogramme verändert, Jazzmusik verboten und eben auch 70 moderne Werke aus dem Schlossmuseum damals entfernt. Das war so eine Aktion auf Länderebene, auf thüringischer Ebene. Aber dann 1937, also 7 Jahre später, sehen wir dann, dass 20.000 Werke im ganzen Deutschen Reich beschlagnahmt werden. Also eine kleine Aktion, eine Vorgängeraktion, aber es hat mir gezeigt, auch diese kleinen Aktionen muss man unbedingt ernst nehmen.
Das finde ich jetzt auch deshalb wichtig, weil hier in dem Fall das N-Wort eben genau in dem Sinne verwendet wird, wie es eben auch heutige Faschisten wieder verwenden. Ich möchte jetzt mal auf empirische Aspekte auch eingehen, denn Sie haben ja auch untersucht, also wer von den 1250 Bauhaus-Studierenden nach 33 in Deutschland geblieben ist. Das waren ja 569 Personen, wenn ich da richtig liege. Und sind ja dann auch viele zu bestimmten Zeiten zu dem Entschluss gekommen, dass sie es dann verlassen sollten. Also Hannes Meyer ja schon sehr früh, dann eben Wassily Kandinsky auch schon 33, Marcel Breuer 34, 35, die Feininger 37 und dann eben Ludwig Mies van der Rohe eben, nachdem er in Berlin auch gescheitert war, ja 38. Aber es sind auch einige in Deutschland geblieben. Und das ist natürlich jetzt sehr interessant. Also, dass wir vielleicht würden Sie ein oder zwei derer, die in Deutschland geblieben sind, davon nochmal ganz kurz drauf gucken und sagen, was ist mit denen passiert? Also, abgesehen von Otti Berger, die tragischerweise eben deportiert und umgebracht wurde.
Ja, vielleicht kann ich erst nochmal sagen, dass diese statistischen Untersuchungen auf unsere biografischen Forschungen zurückgehen, eben aus diesem Projekt Bewegte Netze. Im Rahmen dieses Projekts haben wir eine Datenbank veröffentlicht, die heißt Bauhaus.community. Da können alle Namen, die wir jemals mit dem Bauhaus als Lehrende oder Studierende nachweisen konnten, kann man dort recherchieren. Und darauf bauen unsere statistischen Forschungen auf. Denn nach 45 gab es eine Art Schutznarrativ, dass natürlich der überwiegende Teil der Bauhäusler emigriert ist oder politisch widerständig war. Auf jeden Fall, dass das Bauhaus eine Institution der Unschuld war. Und dies können wir jetzt natürlich mit den statistischen Untersuchungen erstmals gerade rücken und mit realistischen Zahlen untermauern, nämlich dass der überwiegende Teil natürlich in Deutschland geblieben ist.
Da ist ja was besonders tragisch, ja eben, dass von den Verbleibenden ja doch auch einige in die NSDAP eingetreten sind. Also 18, also 170 Männer und Frauen sind in die NSDAP eingetreten, 15 sogar in die SA und 14 vermutlich ausschließlich Männer, würde ich mal vermuten, in die SS. Was kann man denn da zu diesen Persönlichkeiten sagen, also was aus denen dann geworden ist, auch nach dem Krieg?
Ja, das kann man natürlich so pauschal für 188 Menschen nicht unbedingt sagen, aber wir konnten eben durch die Nachforschung nach den NSDAP-Mitgliedschaften im Bundesarchiv überhaupt erstmals nachweisen, dass so viele dann doch in die NSDAP eingetreten sind und auch in die SA und SS, natürlich bei den beiden letzteren Institutionen Männer. Es ist der Fall Fritz Ertel bekannt, ein Bauhausarchitekt, der unter Hannes Meyer studiert hatte und dann später nach dem Anschluss Österreichs in seiner Heimat eben der SS beitrat und einen der ersten Lagerpläne für das KZ Auschwitz zeichnete. Aber wir können eben durch diese Forschung nachweisen, dass Fritz Ertel auch nicht nur der Einzige ist, sondern dass es doch durchaus eine größere Gruppe unter den Bauhäuslerinnen und Bauhäusler gab, die nach 33 sowohl von der NSDAP offensichtlich überzeugt waren, als auch von den sehr viel radikaleren Parteiorganisationen SA und SS.
Ich meine, furchtbar tragisch finde ich auch die Geschichte von Franz Ehrlich, der im KZ-Möbel oder sogar den Schriftzug des KZs Buchenwalds diesen zynischen Spruch jedem das Seine entwerfen musste, also als Lagerhäftling, als Designer missbraucht wurde. Anders kann man das ja nicht nennen.
Ja, Franz Ehrlich war als politischer Häftling 1937 in das KZ Buchenwald gekommen. Zunächst musste er im Steinbruch arbeiten. Insofern war es für ihn dann ein Glück, dass seine künstlerischen Fähigkeiten erkannt wurden und er in die Lagertischlerei kam und dort offensichtlich auch den Auftrag bekam, diesen Schriftzug zu gestalten. Es sind mehrere Legenden um diesen Schriftzug im Umlauf, vor allen Dingen eben diese Bewertung, dass seine Bauhaus-Ausbildung dabei eine große Rolle spielte und eben verantwortlich war für diesen sehr einfachen, klaren, prägnanten, serifenlosen Schriftzug und das sogar als eine Art ästhetischer Widerstand gedeutet werden kann. Das lässt sich aber so nicht unbedingt halten. Es gibt keine weiteren Belege dafür und natürlich haben auch die Nationalsozialisten gesehen, was da für ein Schriftzug im Tor war und haben da im Zweifelsfall auch zugestimmt.
Sie haben ja jetzt, wie Sie eben schilderten, schon seit 11 Jahren letztlich in diesem Projekt gearbeitet. Das ist natürlich eine profunde Tiefe des Wissens, die Sie sich aneignen konnten. Was ist denn für Sie persönlich so die wichtigste Erkenntnis an dieser langen Arbeit? Das ist gar nicht auf diese Ausstellung bezogen, sondern auf diesen langen Zeitraum.
Ja, es ist für mich immer wieder faszinierend, mich mit diesen sehr unterschiedlichen Biografien der Künstlerinnen und Künstler zu beschäftigen, auch sehr unterschiedliche künstlerische Lebenswege zu sehen. Es ist einfach tragisch, dass viele Frauen dann sich in die Familie zurückzogen, Haushalt und eben sich in das Private zurückzogen und ihre künstlerische Karriere nicht weiterverfolgten, obwohl die Ansätze am Bauhaus gezeigt hatten, dass sie durchaus sehr begabt waren. Und sie sind natürlich heutzutage viel schlechter zu recherchieren, haben oftmals ihren Nachnamen geändert und dann sind sie schlechter nachzuvollziehen archivalisch. Auf der anderen Seite finde ich es immer wieder faszinierend, diese Bandbreite an Lebenswegen zu sehen zwischen eben einem tiefsten Abgrund wie dem von Fritz Ertl. Andererseits natürlich die Opfer des Nationalsozialismus wie Otti Berger, aber dann auch den vielen, vielen Graubereichen dazwischen, die Bauhäusler, die versucht haben, sich irgendwie durchzuwursteln, sich nicht zu kompromittieren, aber das natürlich auch immer nicht so ganz zu schaffen, denn wer in Deutschland blieb, der kam natürlich mit dem System in Kontakt.
Ja, oder in Konflikt, also auf jeden Fall war es nicht zu vermeiden. Es war ja wirklich eine totale Diktatur mit all den uns bekannten eben auch Phänomenen wie der Gestapo oder eben auch der Blockwarts, dieser gegenseitigen Anschuldigen und natürlich auch später des Kriegs und des totalen Kriegs. Also das ist ja so, dass die politischen Institutionen der Nazis gingen ja zum Glück in den von ihnen zu verantwortenden Trümmern des Landes 1945 unter. Aber viele Nazis machten ja dann auch nach dem Krieg noch beachtliche Karrieren. Gibt es eben auch in der Gruppe dieser Bauhaus-Designerinnen Persönlichkeiten, die eben bedeutenden Positionen des Landes einnehmen konnten, wie zum Beispiel aus dem Arbeitskreis zum Wiederaufbau kriegszerstörter Städte von Albert Speer, waren ja einige, die später dann Städteplaner wurden. Gibt es da Beispiele?
Also da muss ich jetzt gerade passen, könnte ich jetzt nicht so aus der Lameng sagen, weil wir uns ja gerade mit der Nachkriegsrezeption nach 45 erstmal nicht beschäftigt haben. Aber wer natürlich seine Karriere im Nationalsozialismus begann, ist Wilhelm Wagenfeld, der Industriedesigner, der für die Vereinigten Lausitzer Glaswerke arbeitete. Er hat versucht, sich künstlerisch kein bisschen zu kompromittieren und immer Werke auf höchstem Niveau zu schaffen und damit letztlich den Nationalsozialismus zu besiegen in dem Sinne. Und ja, das Kubusgeschirr kennen wir alle. Das ist ein Entwurf von 1938. Es hat sich bewährt. Es wurde bis in die 60er Jahre produziert. Und das zeigt natürlich einfach auch die Qualität seiner Entwürfe. Und heute gilt Wilhelm Wagenfeld als einer der wichtigsten Industriedesigner aus dem Bauhaus.
Ich möchte noch ganz kurz zurückgehen zu dieser Empirie. Also was sind denn für Sie so die wichtigsten empirischen Ergebnisse? Also es gibt ja verschiedene Statistiken, die wir in dem Katalog zusammengestellt wurden. Ich habe eben eine genannt, eben den Zeitpunkt der Emigration oder eben auch die Verbleibenden. Was ist denn für Sie so die wichtigste numerische, empirische, zahlenmäßige also Darstellung oder Komprimierung von Wissen im Katalog?
Ja, ich finde einfach interessant, dass natürlich die bekanntesten Namen emigriert sind. Also Walter Gropius, Mies van der Rohe, Marcel Breuer. Und diese wenigen Personen, diese 20 Personen, die stehen eben stellvertretend für das Bauhaus. Sie sind natürlich auch die Lehrenden, die maßgeblich das Bauhaus so beeinflusst haben. Aber was man eben nicht vergessen darf, dass dahinter eine große, große Menge weiterer Schicksale steht, eben die 569, von denen wir ganz sicher sagen können, dass sie in Deutschland blieben. Bei 363 ist es unbekannt, was mit ihnen überhaupt passierte, weil da die biografische Forschung sogar noch fehlt. Also deswegen gehen wir davon aus, einfach geschätzt, dass circa 900 der Studierenden in Deutschland blieben. Und das ist natürlich eine große Menge im Vergleich zu, ich denke, rund 170, von denen wir nachweislich sagen können, dass sie aus politischen Gründen nach 33 in unterschiedlichen Etappen Deutschland verließen.
Ich möchte noch auf eine Personalie zurückkommen. Ich hatte vorhin ja schon Otti Berger erwähnt, die eben also umgebracht wurde. Das vielleicht nochmal da ein paar Worte zu verlieren. Also was ist mit ihr passiert? Das ist ja ein Name, der den vielleicht Fachleuten irgendwie bekannt ist, aber keine Persönlichkeit, die eben in der Nachkriegs-Designrezeption irgendwie eine Rolle spielen konnte, eben weil sie umgebracht wurde.
Ja, Otti Berger war wirklich eine der begabtesten Textildesignerinnen am Bauhaus und hat durch ihre Persönlichkeit, ihre Experimente auch die Schülerinnen und Mitstudentinnen stark geprägt. Sie versuchte dann nach 33 sich selbstständig zu machen und hat eine Zeit lang auch für eine niederländische Firma arbeiten können. Sie hat auch versucht, nach London zu emigrieren. Sie hatte allerdings den Nachteil, dass sie taub war oder nahezu schwerhörig. Deswegen konnte sie natürlich auch nicht so einfach Englisch lernen. Also die unterschiedlichsten Versuche, irgendwo beruflich anzukommen. Natürlich auch in Berlin. Sie hatte sich da selbstständig gemacht mit einem Studio. Wir haben ja auch in der Ausstellung ein Porträtfoto, in dem sie sich in einem sehr modernen Umfeld inszeniert. Aber 1936 erhielt sie ein Schreiben von der Reichskulturkammer, dass sie nicht die erforderliche Eignung und Zuverlässigkeit für den Beruf besitze, also das heißt, nicht in die Reichskulturkammer aufgenommen werden konnte. Das war aber damals absolute Bedingung, überhaupt beruflich tätig sein zu können, und es kam einem Berufsverbot gleich. Damit waren ihre Chancen in Deutschland vorbei, Ende. Wie gesagt, sie probierte unterschiedliche Wege aus, noch Fuß zu fassen. Dann passierte etwas, ihre Mutter wurde krank, sie ging zurück nach Jugoslawien und von dort aus wurde sie dann zusammen auch mit der Familie nach Auschwitz deportiert. Also viele tragische Umstände, die dazu führten, dass Otti Berger eben keine Nachkriegskarriere dann anstreben konnte.
Eine Gruppe, die hier natürlich also ein wichtiges Thema ist, sozusagen die natürlich in der nationalsozialistischen Ideologie zentrale Antisemitismus. Wenn wir vielleicht noch mal ein paar Worte verlieren über die jüdischen Studierenden und Lehrenden auch als Gruppe einmal, aber vielleicht auch noch mal das ein oder andere Schicksal hervorheben. Das würde mich noch mal interessieren an der Stelle.
Ja, am Beginn des Bauhauses in Weimar kam ein neuer Lehrer mit innovativen Ideen in die Stadt. Das war Johannes Itten. Den hatte Walter Gropius in Wien kennengelernt, wo Itten eine Schule hatte und auch schon eine begeisterte Schülerschar um sich gesammelt hatte. Und diese Schüler kamen mit. Das war eine Gruppe von mindestens 16 Studierenden, darunter größtenteils Juden. Und die mussten anfangs, weil sie dann eben hier sehr dominant waren, weil sie auch das Unterrichtsgeschehen um Itten prägten, wurden sie angegriffen. Und auch Itten, dass er eben doch so eine Schülerschar, so eine wichtige Schülerschar schon um sich geschart hatte. Itten wird auch andererseits wieder als sehr problematisch betrachtet, weil er ja ein Anhänger einer Sekte war, Mazdaznan. Und zu dieser Lehre gehörten auch rassistische Vorstellungen von Menschen, Menschenrassen. Man sieht aber schon, wie widersprüchlich das ist, dass er einerseits natürlich jeden Schüler aufnahm, jede Schülerin aufnahm, völlig unbeachtet der Religion oder religiösen Zugehörigkeit. und andererseits Teil einer etwas merkwürdigen, kruden Sekte war. Das sind so die Ambivalenzen am frühen Bauhaus. Im Bauhaus Dessau lässt sich auch beobachten, dass die Schülerschaft natürlich nicht politisch homogen war. Es waren nicht alle Kommunisten, nicht alle links. Es gab dort einen entschiedenen Widerstand von rechts gegen Gunther Stölzel. Die war Leiterin der Webereiwerkstatt geworden. Sie hatte einen Studenten am Bauhaus kennengelernt, Arye Sharon, ein Jude aus Palästina. Den hatte sie geheiratet und bekam dann auch eine Tochter von ihm und sah selbstverständlich ihre Arbeit wieder als Leiterin der Werkstatt. Und das haben einerseits der Werkstattleiter, der technische Werkstattleiter Walter Wanke, nicht wirklich akzeptiert, respektiert. Und auch Studierende haben gegen Gunther Stölzel opponiert. Also auch am Bauhaus gab es entschiedene Streitigkeiten zwischen rechts und links unter den Studierenden und Lehrenden.
Und wichtig ist für uns, glaube ich, also für die Hörerinnen, eben auch diese hohe Komplexität dieser sozialen Situation besser zu verstehen. Also dieses monolithische Bauhaus, was eben mit so einem Stereotyp entspricht, wird von ihnen eben auch aufgelöst in diese vielen kleinen Facetten, diese vielen kleinen Untergruppen, in die unterschiedlichen Biografien, in die unterschiedlichen Lebenswege. Das ist das, was mich eben auch an dieser Ausstellung so besonders fasziniert, dass auf der einen Seite diese Empirie steht, die eben auch aus diesen Netzwerkkontexten auch schon von Ihnen angefangen wurde zu entwickeln, auf der anderen Seite die einzelnen Biografien auch wirklich sichtbar werden. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, eben zu Ihrer eigenen Perspektive mit Ihrer Arbeit. Also Sie haben ja jetzt, diese Ausstellung ist wirklich eine sehr bedeutende Ausstellung, deshalb machen wir auch die Sendung. Aber was machen Sie jetzt mit den Erkenntnissen aus dieser Ausstellung und was sind so Ihre nächsten Schritte oder Vorhaben, die darauf aufbauen wiederum? Genauso wie auf diesem ersten Arbeitsschritt eben einiges aufbaute, kann ja auch darauf wieder etwas aufbauen.
Ja, konkret haben wir jetzt erst einmal noch nichts weiter geplant. Wir sind erstmal froh über den großen Publikumszuspruch. Es gibt viele Anfragen für Touren und Führungen und schon da bekommt man natürlich Rückmeldungen zu einzelnen Personen, zu einzelnen Werken, die man sammelt, notiert. Und ja, letztlich wollen wir ja mit der Ausstellung auch zur Forschung anregen, zur eigenen Auseinandersetzung damit. Für uns ist die Ausstellung erst einmal ein Anfang und in keinster Weise ein Abschluss. Es sind 1400 Bauhäusler und Bauhäuslerinnen, die wir nachweisen können, Studierende und Lehrende. Und bis man da wirklich eine kollektive Biografie geschrieben hat, da werden noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vergehen.
Sie sind immer genau die Richtige dafür, weil Sie sich so lange Zeit da reinhauen. Ich finde es wirklich faszinierend. Also auch die Detailkenntnis, also die Sie jetzt natürlich auch zeigen bei den Fragen. Aber ich habe jetzt unsere berühmte Abschlussfrage, die eben Titel auch unsere Titelfrage ist, nämlich was ist gut, würde ich Ihnen natürlich auch gerne stellen. Einfach ganz pauschal, ganz offen. Was ist gut?
Was ist gut, wenn sich Designerinnen und Designer bei der Gestaltung ihrer Objekte bewusst sind, dass sie natürlich in einem größeren Zusammenhang stehen, wenn sie etwas Neues erfinden und sich mit dem beschäftigen, was vorher war, was vorher interessant war, was an die Tradition angebunden war, aber auch sie vielleicht gebrochen hat. Und wenn man diesem Nachdenken Raum gibt, das ist gut und das macht Design vielschichtig und interessant.
Ja, wunderbar. Damit sind wir bei unserem Dedicast 200 mit diesem Thema, glaube ich, wirklich in ein riesiges Spektrum eingetreten, das alle diese historischen und auch zukünftigen Perspektiven vereint. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Georg im Gespräch mit Anke Blüm. Wirklich starker Tobak und ein Hallo-Wachruf, der uns zeigt, wie wichtig es ist, totalitären Bewegungen frühzeitig entgegenzutreten. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie Kommunikation funktionieren und designt werden soll, die sich mit den brisanten Klimathemen beschäftigt. Insbesondere mit dem Blickwinkel auf Unternehmen, die sich für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels einsetzen. Wir freuen uns auf Tobias Kollmann, dessen Motto ist: Nur kühl ist cool. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DTCast-Redaktion.